Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Nummer 41 mittlerweile. Und da dachte ich mir, da schweifen wir doch ein bisschen wieder in unsere Kindheit ab. Und zwar, was war unser erstes Mal Wrestling und wie haben wir das damals erlebt? Mein Name ist Olaf, ich bin euer Host und bei mir sind heute mal zur Abwechslung drei Leute, weil meine Kindheitserinnerung haben wir hier schon oft genug durchgequatscht und deswegen habe ich tatkräftige und wortkräftige Unterstützung hier. Da wäre einmal der Ulrich von der M-Games, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Dann der Daniel von Xbox Dynasty, hi.
Servus.
Und YouTuber Kai, zu guter Letzt, guten Tag.
Schönen guten Abend, ne? Freunde.
Ja, wir sind wieder hier in lustiger Runde zusammengekommen, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, habe ich nämlich heute auch mal wieder ein paar Fragen. Und zwar Fragen könnt ihr uns stellen an unsere beliebte E-Mail-Adresse fragen@headlock.de, einfach eine Mail hin oder geht bei uns auf Facebook. Da könnt ihr auch einfach eine Nachricht schicken, ich lese das dann und pack das hier in die Show. Und zwar haben wir zwei Fragen bekommen. Einmal vom Teilzeit-Fan, der eine etwas längere Frage gestellt hat. Schreibt mir nicht, beim gelegentlichen Konsum anderer Wrestling-Medien bin ich gelegentlich irritiert, wer als Face und Heel bezeichnet wird. Kevin Owens ein Face? Gut, er bekommt schon viel Zustimmung vom Publikum, aber seit er den geschenkten Titel hat, benimmt er sich wie der letzte Arsch, auch gegenüber Sami Zayn. Der ist doch Heel. Ich gebe aber zu, dass das manchmal schwer ist. Wenn Bayley Face und Charlotte Heel ist, war es dann Sasha Banks. Dana Brooke ist ja mehr eine arme Sau als Heel, nur weil sie mit Charlotte rumhängt und ihr hilft. Ist sie deswegen Heel? Also, es geht ja mal ganz grob formuliert, ganz grob zusammengefasst, um das etwas schwammige Bild des Heel und des Faces. Ich würde das mal so zusammenfassen. Gibt es das heutzutage noch? Gibt es noch die klaren Bösewichte und die klaren guten Jungs bei WWE? Kai.
Ja. Tja, ich bin dran. Nein. Ich frage jetzt mal, welches Wrestling-Medium schreibt, dass Kevin Owens Face ist? So was? Wer schreibt da bitte?
Ja, das kommt auf die Perspektive an, würde ich natürlich. Wenn man sagt, jemand ist Face, weil das Publikum jubelt, dann
hat man keine Ahnung von Wrestling.
Ja, aber es ist ja, wie der Charakter angelegt ist. Und ich meine, Kevin Owens war in seiner Karriere seit den ersten paar Tagen von NXT nur Heel, also in seiner WWE-Karriere. Ja, eindeutiger geht's ja gar nicht. Also bei dem ist es eindeutig klar, Dana Brooke ist die Helferin des Bösen, also ist natürlich logischerweise auch böse. Egal, ob sie misshandelt wird, weil die misshandelten Helfer sind ja Standard-Klischee. Das ist
Also wie ja. 1933.
Oh. Naja, nicht ganz, aber eher so wie Igor bei Graf Dracula oder so. Der war auch Heel, obwohl
ne? Wobei, dann sind die Minions ja eigentlich auch Heels, oder? Das ist schwierig.
Die Minions sind richtig scheiße.
Die Minions sind eigentlich die klassischen Tweener, weil sie eigentlich in ihrer, Grundfunktion natürlich Heels sind, aber eigentlich sind sie ja Faces, weil wir sie alle super niedlich finden. Ach, schwierig. Nee, aber, also ich würde sagen, natürlich gibt es die ganz logische Organisation noch, Face und Heel und wie sie sich halt verhalten und wie das Publikum darauf reagiert, ist die andere Baustelle. Ich meine, ob dann jemand umgepolt wird, siehe Roman Reigns, der irgendwann mal hoffentlich auch noch mal böse wird, so richtig böse, oder Seth Rollins, den sie ja alle jetzt umdrehen wollen zum Face, aber von der Ausrichtung her ist natürlich eigentlich noch klar. Und was das Publikum denkt, hat mit dem Charakter prinzipiell nichts zwingend zu tun.
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile halt einfach so, dass das Publikum eigentlich den anfeuern darf, den man möchte und klar hast du noch vereinzelt diese klare, klassische Einteile mit gut und böse, aber inzwischen ist es eben auch so, dass da ganz viel so Grauzonen gibt. Also schau dir, haben wir jetzt ja bei der letzten Pay-Per-View-Review bei Clash of Champions, haben wir da ja drüber gesprochen, schau dir den New Day an. Die sind jetzt auch nicht der klassische Babyface-Verein mehr, ne? Also dadurch, wie die gewinnen, ne? Und so, es gibt genug Grauzonen und das letztlich muss der Zuschauer selber entscheiden, ob er die Leute dann ausbuhen oder ihnen zujubeln möchte. So würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde, wenn man mal zu SmackDown überschaut, da hat man zum einen einen ganz eindeutigen Heel natürlich mit Miz, der halt einfach ein böses Arschloch ist. Und genau. Dann hast du noch und dann einen gestörten Irren, also Dean Ambrose, der ist halt einfach gestörter Irrer. Der entzieht sich der normalen Kategorisierung sozusagen. Genau.
Ja. Und du hast dann John Cena, der halt der Ultra. Vanilla Babyface, Babyboy ist.
Ja, ich meine, wobei Sami Zayn ist ja so eine Art Schmalspur-Cena, außer dass er halt verliert die ganze Zeit, aber einfach unerschütterlich der Gute ist, weil er einfach, er ist halt das gute Opfer so ungefähr.
Das stimmt. Ja, aber generell, ist ja so, diese klassische Einteilung fällt heutzutage ja so ein bisschen flach und es ist ein bisschen schwieriger, das so einzusortieren. Und gleichzeitig ist das halt eben auch das Schwierige, was dann hin und wieder auch mal so ein bisschen die Stimmung runterzieht, natürlich, weil das Publikum nicht genau weiß, wem soll ich zujubeln, wem halt eben nicht. Und dadurch hast du eben keine klare Publikumsreaktion mehr, sondern auch häufig diese, also im besten Fall hast du diese Dueling-Chants, wie du zum Beispiel bei John Cena hast, also wo dann der eine Block schreit, let's go Cena, der andere ruft Cena sucks. Das gibt's ja nicht nur bei WWE, sondern es gibt ja auch in anderen Ligen, wo dann auch manche Publikumslieblinge gerade dann irgendwie so ein bisschen umstritten sind. Bei WXW zum Beispiel gibt's das ja auch mit Axel Lita Junior, der auch lange Zeit lang so auf beiden Seiten irgendwie angefeuert haben.
Was ist eigentlich mit dem? Ist der verletzt? Ich habe irgendwas bei Facebook gesehen.
Der hat sich wohl am Knie verletzt, genau, das weiß man nicht.
Ah, okay, ärgerlich.
Ja, das ist ärgerlich. Nee, aber da, glaube ich, ist diese Face- und Heel-Geschichte, glaube ich, erstmal ganz gut abgeschlossen. Ich habe aber noch eine Frage für euch. Müsst ihr
zuhören. Yay!
Hau rein, komm.
Die Michaela fragt, beim Live-Event fiel mir auf, dass die meisten so fusseliges Tapes an ihr, also die meisten Wrestler, so fusseliges Tapes an ihrem Handgelenk hatten, dass sie dann nach und nach abmachten oder auch gegen ihren Gegner einsetzen. Ist das wirklich zur Unterstützung des Handgelenks? Dafür wirkte es allerdings ein bisschen zu dünn. Oder hat das eine tiefere Bedeutung? Tja, die tiefen Fragen des Wrestling-Business. Daniel, wie sieht's aus? Das Tape, hat das einen tieferen Sinn?
Ich sag spontan, das soll einfach nur gut aussehen und soll ein bisschen nach Kampf aussehen. Fertig. Ich habe mich da noch nicht genau mit beschäftigt mit dem Taping.
Okay. Kai, was sagst du?
Ich denke auf jeden Fall bei den Bewegungen, also ist Tape definitiv von Vorteil, sieht aber halt auch mehr nach einem richtigen Kampf aus. Aber so ein, jetzt gerade wenn jetzt irgendwie so ein Seth Rollins wieder seinen Phoenix Splash macht und auf den Füßen landet, sind, glaube ich, getapte Knöchel schon ganz wichtig.
Ja.
Ist jetzt halt egal, ob du dir irgendwie Hände oder Füße Tapes, also hat schon Sinn, sieht aber auch realistischer aus.
Es sieht halt einfach auch schick aus. Genau, weil ich gerade, es hat halt zum einen diesen modischen Aspekt natürlich, dass es einfach, ne, männlicher oder sonst irgendwie sportlicher aussieht. Aber ich glaube halt schon, dass es gerade, wenn du, schau dir jemanden wie CM Punk an, der wirklich seine kompletten Hände damals.
Der sah auch geil aus mit dem X drauf, ne?
Genau, der wirklich das auch als Modeaccessoire, aber auch gleichzeitig halt eben auch dazu benutzt hat, um die Handgelenke irgendwie abzustützen. Das hat auf beiden Seiten, glaube ich, einfach seine Bedeutung. Und da muss man wahrscheinlich jeden Wrestler einzeln fragen, was der oder weshalb der sich die Handgelenke so tape, wie er es halt gerade macht.
Ist ja vielleicht bei manchen noch einfach Aberglaube, sage ich jetzt mal, oder Ritual sich
vor. Das glaube ich halt auch, dass zum Beispiel Leute, die sich mal die Hände verletzt haben oder sonst irgendwas da, das lieber nochmal tapen zur Sicherheit, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr nötig hätten. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch noch an Leute wie Rick Steiner, die sich auch die Finger teilweise auf absurdeste zusammengeklebt hatten. Einfach, weil sie mal irgendwie Fingerverletzungen hatten und sowas. Man weiß es
nicht. Ja, Rick Steiner.
Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, das war deine Fragenrubrik. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt uns die gerne an fragen@headlock.de und wir nehmen die dann hier uns zur Brust, muss man so auszudrücken. Aber dann kommen wir dann jetzt auch mal zum, nein, nicht aktuellen Geschehen, sondern eigentlich zum vergangenen Geschehen. Es soll heute so ein bisschen wieder um die vergangenen Erinnerungen und an die schöne Nostalgie des Wrestlings gehen, wenn wir nämlich dann so ein bisschen darüber sprechen, ja, wie wir zum Wrestling gekommen sind. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt, deswegen habe ich hier meine drei Gäste. Und da fange ich einfach mal bei Ulrich an. Du bist ja schon etwas länger dabei.
Ja, wie man es sehen mag.
ich meinte beim Wrestling, nicht im Leben.
Ja, es geht ja Hand in Hand quasi. ich habe es in meinem eigenen Podcast, sei es jetzt der MCast oder Kernspieler, auch hin und wieder schon mal zum Besten gegeben. Also mein Einstieg mit dem Wrestling per se, ich kann die absolute Basismotivation, also wann es losging, ich kann es zeitlich auf 2 Jahre eingrenzen. Ich kann aber nicht sagen, wie ich genau dazugekommen bin. Ich kann aber auch sagen, es ist nicht die WWE gewesen, respektive WWF damals, weil in meiner Jugend also es war zwischen 1989 und 1991, das kann ich definitiv sagen. Da hatte ich hier noch keinen Empfang von Tele5 oder wie auch immer der Sender damals hieß, auf dem Ringfrei mit Marcel Obua kam. Das weiß ich zwar. Da gab es ja dann auch Sumo und noch Karate, glaube ich, und Wrestling. Nein, ich habe gesehen Ketchup auf RTL.
Ja.
Ketchup war ja die Sendung mit, da ging NWA damals und dann WCW, glaube ich, ein bisschen. Und auch ein bisschen CWA, die Catch Wrestling Association, wie ich hier nachgelesen habe, aus Deutschland, die mir leider gar nichts sagt. Keine Ahnung, ob sie heute noch gibt. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht.
War das die in Hannover?
Da fragst du mich Sachen.
Okay.
Jedenfalls Catch-Up, das lief auf RTL des Abends, in hier steht 40 Minuten, es gab knapp 100 Sendungen und das war halt NWA, zu, mit, also Ric Flair, Four Horsemen, Sting mit, also blonder Sting, und das war die Kultmoderation von Joe Williams und Horst Brack, der Bestrafer.
Ja.
Und das war einfach kultig, weil das war eigentlich nicht wissend damals, weil man, gut, vor 20 Jahren, man hat halt Wrestling gesehen, wenn es im Fernsehen kam, ein bisschen, eben hier in dem Fall RTL, und auch nichts gewusst vom Original, also ich zumindest, weil da war ja Internet auch noch ganz frisch, so ungefähr. Und da hat man, das war ja die klassische Heel- und Face-Moderation, also der Color-Commentator Horst Brack, der Bestrafer, war ein ganz klassischer Heel-Color-Commentator, so, ja, Jerry the King Lawler mäßig ein bisschen, da hatte ein Piratentuch auf und komischen Fusselfrack Dingsens und
bisschen wie Jesse Ventura. Ich muss ganz kurz unterbrechen, weil der Kollege Tim Petrowski von GF der Talk hat nämlich genau diese beiden, glaube ich, in dieser Woche auch zu Gast. Also echt? Also der hat die irgendwie ausgegraben. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber
mit einer Schaufel.
Ja, irgendwie so. Grüße an Tim und also wen diese Zeit des Wrestlings interessiert, der soll ruhig mal da vorbeischauen, weil die beiden haben wirklich lustige Anekdoten zu erzählen. Ich glaube, der Tim hat sogar in zwei große Interviews unterteilt mit Horst Brack und mit Joe Williams. Und,
das ist hart. Also ich habe mal gelesen, dass Horst Brack, der ja hier heißt Rochus Hahn eigentlich, der ist ja der Chef vom Moment irgendein Comic-Verlag, den ich jetzt natürlich jetzt wieder nicht, muss ich nachgucken, man macht da mir das. Also der ist eigentlich im hauptberuflich Drehbuchschreiber und Comicbuchverlag-Chef. Und der hat halt hier so da irgendwie den Heel abgegeben und halt wirklich den ganz klassischen Heel. Und der hat halt alles, also schon ein bisschen Zuseher, also immer alles war gut, was die Heels gemacht haben, war aber großartig. Unterhaltung und natürlich völliges Kontrastprogramm zum deutschen WWE-Kommentarstil. Alle Bösen sind böse und alle Guten sind gut, und zwar von beiden Moderatoren. Und später kam dann ja Horst Brack, da gab es dann Bracks Pranger, wo er ein Interviewsegment hatte. So wie, sei es jetzt eben Jericho und Dean Ambrose in der heutigen Zeit oder Piper's Pit oder weiß der Henker was. Und da hat er halt auch Nicht-Wrestling-Personal interviewt, also Otfried Fischer oder Dieter Krebs zum Beispiel. Und ich glaube, die wussten nicht so unbedingt, auf was sie sich da eingelassen haben, weil da hast du dann wirklich einen Heel-Moderator, der die Leute interviewt, und die sitzen so da und denken sich, was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Das war großartig. Und dann René Lassatès hat auch mal interviewt, einen belgischen Wrestler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der hat ihn dann auch mal verprügelt, und dann gab es halt auch dieses Herausforderungsprogramm, Wrestler gegen Kommentator, und hat dann halt im Ring einfach völlig rund gemacht. War wirklich großartige Unterhaltung, und plötzlich war es irgendwann aus. RTL hat es halt abgesetzt scheinbar, und dann war es vorbei, und dann stand ich eine längere Zeit ohne Wrestling da, weil ja, mei, da war man halt jung und schaut was anderes.
Eis am Stiel.
Wobei, und dann ein paar Jahre, dann natürlich ist ja die WWE ist ja durch verschiedene Sender marschiert, und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an die Zeit vor der Attitude-Ära, wo Doink zum Beispiel groß war. Da waren sie, glaube ich, auf Tele 5. Da war dann die erste größere Deutschland-Tour, und in München, im schönen München, durften Kinder unter 10 Jahren nicht rein.
Weil, oder wenn der Doink bei war, ist auch klar, ne? Vor dem
einfach Angst. Ja, und dann haben sich die Moderatoren Carsten Schäfer und Günther Zapf, was zu seiner, zu der Zeit damals noch, den sind wir ja losgeworden. Carsten Schäfer, glaube ich, das wird nie mehr was werden.
Oder Arme.
Und dann haben sich die Moderatoren bitterlich beklagt im Fernsehen, was das für Spießer hier in Bayern sind, dass die armen Kinder diese familienfreundliche Unterhaltung nicht miterleben dürfen. Und dann, ein paar Jahre später denkst du an Attitude-Ära, ja, vielleicht war der Ansatz doch nicht so falsch. Ich meine, selbst wenn es nicht Attitude ist, ich fände, ob man ein 10-jähriges Kind beim Wrestling am Ring stehen muss, das möchte ich einfach mal sagen, glaube ich auch nicht, aber ich bin halt auch schon alt und spießig. Gut, ja, und dann gab es halt, ich kann mich auch vage erinnern an, ich glaube, da war dann DSF dran, wo sie bei der WCW wiederum versucht haben, diesen Heel-Aspekt wieder mit irgendeinem jungen David irgendwas.
David K., David Kemp, der eigentlich der Sohn vom Programmchef von DSF damals war.
Ich glaube, das war ziemlich schlecht, aber ich könnte es nicht beschwören.
Doch, das war ziemlich schlecht. Das war so die Zeit, wo ich richtig viel Wrestling geschaut habe.
Ja. Ich habe hier übrigens kurz nachgeschaut. Rochus Hahn, respektive Horst Brack, ist Mitchef von der Schwarzer Turm, heißt der Verlag, der so indie-mäßig wurde recht groß ist. Ich kann mich wagen, dass ich von denen die Alraunisch mal in der Hand hatte. Das ist ein ziemlich offenherziges, seltsames Indie-Werk, wo nichts unter 18 angeschaut werden sollte.
Gut. Hust, hust.
Ja.
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal so die Alterskategorien durch hier. Daniel, wie war das denn bei dir? Wie hast du denn angefangen mit Wrestling?
Angefangen mit Wrestling habe ich eigentlich schon im Kindergarten. Allerdings habe ich es da nicht geguckt, sondern ich habe fleißig Wrestling-Karten gesammelt.
So,
Ich
ich
weiß nicht,
dachte, du
ob
hast
er.
deine Mitkinder verprügelt im
Ja, selber
Sandkasten.
gewrestelt. Das auch. Schön in den Sandkasten rein, vom Klettergerüst, ein Elbow-Drop in den Sandkasten. Nee, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Man hat früher Karten gesammelt. Bei mir waren es halt Wrestling-Karten und dann hat man die in die Wand geschnibbelt und wenn die auf einer anderen Karte gelandet ist, durfte man die behalten. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auch damals im Kindergarten gespielt habt.
So
Auf jeden
ghetto
Fall
waren
haben
wir
wir es
nicht.
mit
Ah, ich kenne
Wrestling.
das aber auf jeden Fall. Also ich kenne es zumindest.
Und dementsprechend habe ich dann damals schon fleißig Yokozunas und Ted DiBiases und Doink der Clowns gesammelt.
Gegen die Wand geworfen.
Gegen die Wand geworfen, genau. Hab dann richtig abgesahnt, hatte einen dicken Stapel Wrestling-Karten zu Hause und es hat dann in der Tat recht lange gedauert. Und zwar so bis 94, 95 müsste das gewesen sein, bis ich dann auch mit dem Fernsehen eingestiegen bin. Und zwar primär mit der WCW, weil es eben damals auf DSF lief. Und hab dann mit einem Kumpel, der mich damals dazu gebracht hat, dann haben wir immer gesagt, hier, wir wollen eine Übernachtungsparty machen. Dann habe ich immer bei ihm übernachtet und wir haben dann uns die Nächte um die Ohren geschlagen im zarten Alter von 10, 11, 12 Jahren und haben dann da nachts auf DSF die WCW-Folgen geguckt. Und er hatte auch Satellitenschüssel, sehr Dank, US-amerikanisches Fernsehen, sodass wir zwischendurch auch mal eine WWF-Veranstaltung schauen konnten. Also Attitude Era ist nicht ganz live an mir vorbeigegangen. Gerade so die Fehde Stone Cold McMahon habe ich da noch mitgekriegt. Ansonsten war es aber primär die WCW, die ich da gesehen habe.
Okay. Weißt du noch deinen ersten Kampf, den du gesehen hast?
Boah.
Oder der erste Kampf, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
Der erste Kampf, der mir im Gedächtnis geblieben ist, das war irgendein Goldberg-Kampf. Ich weiß aber nicht mehr genau gegen wen.
Auch das noch. Einer von der Siegesserie, einer von den 186.
Ich glaube, das müsste gegen Curt Hennig gewesen sein.
Da kann ich leider die exakte Nummer nicht sagen.
Müsste, glaube ich, noch ganz am Anfang gewesen sein, irgendwann. War es nicht sogar der erste? Ich überlege gerade.
Erstmal Hugh
Nee,
Morris, wenn ich
Quatsch.
mich komplett.
Genau, Hugh Morris war. Hubris, wie immer genannt wurde. Ja. Das war der erste, richtig.
Sehr schön. Kai, bei dir. Da war es ja schon, was war das? Bei dir müsste es ja ein bisschen
Ja, ich bin ja
näher
zartes
dran sein,
Blümchen.
der
Bin ja
Gegenwart.
ganz zart behütet. Flotte 21. Von daher ist das gar nicht so lange her. Das Problem ist aber, wo du ja noch Witze gemacht hast über meine Liste mit geilen Anekdoten. ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wann das überhaupt wirklich war. Also ich glaube, als ich in der Grundschule war, lief Raw auf Tele 5. Und das habe ich nachts mit meinem Vater geguckt. Eigentlich so erziehungstechnisch, kann man jetzt mal so dahingestellt lassen, wie das ist sein. Keine Ahnung, wie alt war ich da? Achtjähriges Kind nachts wach zu machen, mit dem Raw zu gucken. Ja gut, kann ich mit leben. Also ich fand es auf jeden Fall geil. Und ich weiß, da, ich glaube, da war bei Raw auf jeden Fall JBL sehr aktiv. Also wann müsste das dann gewesen sein? So 2004 rum, ne? 2004,
Ja,
2005, oder?
2004, 5, so um den Dreh, ja.
Das war so auf jeden Fall seine Zeit. Und
Aber
ich
auch
weiß
da, so
noch.
JBL war nie was, was ich großartig
Und ich habe es
irgendwie
nicht
Aufmerksamkeit
gefeiert,
geschenkt habe.
aber es war halt da, ne?
Ja.
Du hast ja eh das genommen, was da war am Anfang, gerade wenn du sowieso 8 Jahre alt bist, da
Das
ist
habe
es
ich schon
eh so,
übergezahlt, du.
Ja, oh, okay. Falscher Podcast. Ich weiß nur, und da bin ich eigentlich gestorben als Kind. Also ich sterbe da auch jetzt noch ein bisschen. Deswegen hatte ich letztens den schlimmsten Moment beim Royal Rumble, weil da gab es ja diese Fehde mit dem Boogeyman, JBL und Jillian Hall, wo der dieses Ding abgebissen hat. Und ich als Kind, ey, boah, ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Ich war komplett fertig. Und als dann der Boogeyman letztens beim Royal Rumble war, ich glaube, vor 2 Jahren war das, kann das sein? 14 oder so, ne?
Kann sein, ja.
Ich einfach innerlich, hör mal, ich wäre wieder rausgerannt.
Das Kindheitstrauma ist wieder
Ja,
aufgebrochen.
das war echt krass. So, aber, also da fing es, glaube ich, an, weil ich glaube, da lief noch Raw auf Tele 5. Weil irgendwann, also wie ihr halt schon gesagt habt, das WWE oder generell Wrestling ist ja immer gewechselt. Von ProSieben zu DSF, Sport1, jetzt ProSieben Max, alles. So, das wechselt ja, glaube ich, jährlich.
Ja,
Ja, auf jeden Fall
wir sind ja jetzt
komisch.
wieder, just heute habe ich es gelesen, wo jetzt Raw landet, nämlich auch bei ProSieben
Auch
Max.
ProSieben Max, ne?
Die haben jetzt also
Beide.
beides. Das ist dann wohl ein schlechtes Zeichen für die vagen Hoffnung, dass es Pay-TV technisch mal irgendwo kommt, wo man es vernünftiger anschauen könnte. Das wird dann wohl nichts. Schade drum, aber gut.
Generell Wrestling auf Deutsch ist halt schwierig. Jetzt, wo du sowieso schon Carsten Schäfer angesprochen hast, die Sache ist so, gerade für mich, Carsten Schäfer ist ja schon so ein bisschen so die Stimme der Kindheit. Man hat ihn ja wirklich immer gehört. Aber jetzt gerade am Wochenende, Ich habe eine Freundin, die natürlich mit Wrestling absolut nichts anfangen kann. Und da lief ganz zufällig auf SmackDown, ach, auf ProSiebenSat.1 SmackDown. Da bin ich so, egal, lass einfach mal an. So, ich wusste ja eh schon, was passiert und sowas. Ich dachte mir so, egal. Und ich habe halt wieder gemerkt, Wrestling auf Deutsch ist, um meinen letzten Podcast aufzugreifen, komplett AIDS einfach. So, also du kannst es wirklich nicht hören. Das ist so schrecklich, wie einfach teilweise alles übersetzt wird. Ich weiß noch, Daniel Bryan einfach als Ja-Mann. So, was?
Ja, Mann.
Welcher Mongo hat das bitte übersetzt? Aber ist halt ganz schwierig, ne?
Ja, das war aber
Aber es
schon
ist
immer
auch.
so.
Ich
Also
meine, Carsten Schäfer ist ein sympathischer Typ. Also ich finde, der wirklich sympathisch. Aber ui, nee, dann doch lieber JBL und Michael Cole.
ja, es ist halt schwierig. Ich meine, so deutsche Kommentar von der amerikanischen Sportart ist generell kompliziert. Dann wird da ja auch noch extrem viel geredet. Ich meine, selbst in irgendwelchen groß angelegten TV-Serien kriegen es nicht vernünftig hin, dass du das Original ins vernünftige Deutsche rüberzukriegen. Ich meine, guck dir die Simpsons an, wie viel da verloren geht. Und
Ja,
gleich
klar.
ist beim Wrestling halt nicht anders, ne? Also wenn du da die
Also,
Promos übersetzt, dann hast du auch nur viel Abfall, der dabei rauskommt.
eigentlich könnten sie mal bei ProSiebenSat.1 dann die Kommentatoren von der NFL und der WWE tauschen. Und wenn dann Buschmann und seine Brigade dann Wrestling kommentiert, da wird das aufgeregte Geschrei wenigstens ein bisschen dazu passen.
Das
Das
stimmt.
wär schon mal ganz interessant. Ich meine, wenn jetzt Günther Zapf noch da wäre, wäre es sogar überhaupt kein Problem, weil der ist ja schließlich auch Football-Kommentator. Hauptberuflich gewesen die letzte Ewigkeit. Also keine Ahnung, wo er jetzt abgeblieben ist. Aber den habe ich vor ein paar Jahren noch gehört, dass er in Deutschland Spiele kommentiert hat. Also keine Ahnung, wieso der beim Wrestling verschwunden ist. Wahrscheinlich ist ihm zu doof geworden. Aber keine Ahnung. Aber nee, das ist schon. Ich frage mich eigentlich wirklich, wen ich damals, wer auch immer die WWE, das muss eigentlich Carsten Schäfer immer gewesen sein. Die ersten 15 Jahre, ich meine, oder
Es
wie
war immer
viel?
Carsten Schäfer.
Wer war das eigentlich noch? Jetzt ist das der Carsten Schäfer und dieser, wow, ich wusste seinen Namen gerade noch. Wie heißt der?
Sebastian Hackl.
Genau, Sebastian Hackel. Von dem habe ich eine Autogrammkarte. Wer ist
Warum
denn
hast
das so?
du von Sebastian Hackl eine Autogrammkarte?
Ja, pass
Wer ist
auf.
denn der andere, der Holger irgendwas, gibt's
Holger
da auch noch?
Büschen. Holger Büschen gibt's noch.
Der macht die andere Sendung, oder? Dann,
Genau.
ja,
Ist
okay.
das der mit den langen Haaren?
Ja.
Ja. Ah, okay. Nee, auf jeden Fall, ich wollte nämlich mal mit einem Kollegen in, keine Ahnung, wo das, Castrop-Rauxel oder so, da war so eine eine Survivor Series Live-Party. Letztes Jahr war das sogar. Und also, wo du halt Survivor Series dann live guckst, dachten wir eigentlich mega cool, in so einem großen Kino, 200 Leute, wird sicherlich geil sein. Aber dann war ja davor die Sache mit Frankreich,
Ja.
also mit diesen Anschlägen da bei dem Fußballspiel. Dann wurde halt das Event abgesagt. Bisschen schade, aber gut, konnte man halt auch irgendwie verstehen. Sei ja auch dahingestellt, ist ja egal. Und dann hast du halt einen Brief bekommen von WWE Headquarter Deutschland, wo halt stand so, ja, sorry, dass es das ausgefallen ist. Hier habt, also weil man hätte halt ein T-Shirt bekommen, hier habt ihr das T-Shirt und eine Autogrammkarte von Sebastian Hackl.
Ach,
Autogrammkarte
lol.
von dem, super. Ja,
Immerhin.
klasse. Immerhin. Das T-Shirt nehme ich jetzt immer zum Sport. Also immerhin etwas. Aber es ist cool, Survivor Series T-Shirt, ne? Für lau.
Ich kann mich auch damals daran erinnern, als ich angefangen habe zu schauen, war das, glaube ich, bei Till 5 und das war, da meine ich, Uli Fessler und Carsten Schäfer. Also es war
Oh,
dann
die, stimmt, die Uli Fessler gab es ja auch mal richtig.
ja,
Oh.
und dann, ich habe auch ein, zwei, drei Videos gehabt. Ich glaube, SummerSlam und Royal Rumble 2002 war das. Da hatte unter anderem auch Uli Fessler mit Joe Williams zusammen kommentiert. Und das war immer mein Lieblingskommentatoren-Duo, weil die einfach sich so herrlich ergänzt haben. Das hat un einfach unheimlichen Spaß gemacht, vor allem weil Joe Williams ja so ein, der ist ja wirklich dann auch da drin aufgegangen, so in seine Rolle, die er dann gespielt hat, und der hat dann da so ein bisschen den Bobby Heenan gegeben. Das war unglaublich unterhaltsam, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann hast du dann aber teilweise auch mal so Tapes gehabt, wo dann gerade dann noch ein paar Jahre vorher, wo dann auch Carsten Schäfer und irgendeine andere Dame hinterm Mikro saßen, die dann aber offensichtlich den Text schon abgelesen haben. Das war.
Michael Cole-Style.
Ja, das war aber absolut absurd. Also eher so wie beim Konfirmandenunterricht, weißt du?
Haha,
Oh,
geil.
ein harter Schlag jetzt und er wirft ihn in die Seile. Oh nein. So in etwa, ne? Und das war halt
Da
ganz
ist
furchtbar,
der
aber
Freak
Joe
drauf.
Williams und Uli Fessler war damals absolut großartig und ich habe da sehr, sehr viel Spaß damals bei gehabt. Also deswegen war auch der Rumble 92 auch auf Deutsch absolut gut anzuhören, genauso wie das SummerSlam 92, weil dann Uli Fessler eine Träne verdrückt hat und man hat es ihnen dann sogar geglaubt, dass sie da emotional voll angegriffen waren, als dann Bret Hart und der British Bulldog und Diana Hart Smith da im Ring gestanden haben und sich wieder vertragen haben.
Oh,
Ja.
süß. Wie war das eigentlich? Also, das Problem ist ja, als Raw auf Tele 5 lief, war ich ja relativ jung. Und das lief ja um 2 Uhr nachts teilweise. Das
Ja.
weiß ich noch. Und wir wissen ja,
mit ganz vielen 090er Werbung dazwischen,
dass gerade genau auf Tele 5 und DSF so Werbung lief. Und das war immer mega geil, weil da musste ich mir immer, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, da musste ich mir immer, wenn Werbung war, da wurde immer ganz schnell Ton gemutet, ich musste immer die Augen zuhalten, bis das dann weiterging. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, es war mega bescheuert, aber ich hab's geliebt.
Ich weiß, wie super peinlich das immer war, also ich, um die Uhrzeit kann man ja auch mal, ich meine, ich war dann ein paar Jahre älter, ich war dann halt irgendwie 15 oder so.
Hast du nice abgewankt?
Nee, gar nicht, aber der Witz war daran, nee, ich bin da teilweise dabei eingepennt einfach dazwischen, was ja dann auch um 1 Uhr nachts oder so dann auch vollkommen okay ist, aber wenn dann auf einmal deine Mutter in dein Zimmer reinkommt und da läuft halt diese 090er Werbung, ist halt auch nicht so ganz so cool.
Das ist das Miese, ne? So, ich sag mal so, viele haben ja die Werbung auch mal so geguckt, ne? So, Internet war nicht so, hä? Hat man die Werbung mal so geguckt. Das war okay. Das Problem ist dann immer wenn du wirklich das Programm gucken wolltest, zum Beispiel, so, du hast gerade irgendwie einen Film geguckt, der ging aber bis 1 Uhr nachts oder sowas. So, häufig lief irgendwie auf Kabel 1 auch irgendwelche krassen Filme. Und dann kam halt diese Werbung, die halt einfach nur lief, obwohl du keine Intention hattest, irgendwie an dir rumzuspielen. Und genau dann kam immer jemand rein und dachte so, wow, danke schön. Cool. Kabel 1. Danke. Bis zum nächsten Mal. Und immer so, ja, ich wollte jetzt wirklich den Film gucken und das ist gerade ein Zufall, dass die Werbung läuft, Mama. Das war immer schrecklich.
Ja, egal. Das stimmt. Habt ihr auch solche Probleme gehabt, Ulrich und Daniel?
Nee, ich war in dem Alter, hatte ich schon mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Fernseher und meine Ruhe, so ungefähr. Da habe ich auch, glaube ich, nicht so viel geschaut tatsächlich. Also ich habe ja lange Phasen Wrestling mehr oder weniger gar nicht beachtet oder nur so halt die Ergebnisse und die Storylines mitverfolgt. Da war das Internet ja schon langsam so vorhanden dann. Ich habe auch, wie sie auf Sky, ich habe schon doch relativ lang Sky und da habe ich es eigentlich schriftlich missachtet, während es sogar noch live kam. Aber die tausendste Sendung, die habe ich mir dann angeschaut. Die erste, die über 3 Stunden ging, glaube ich.
Boah, die war geil.
CM Punk oder so, glaube ich, war dabei. Ja, wo die Hochzeit oder so geplatzt ist oder irgendwas. Jedenfalls, also 3 Stunden live, das hält man nicht aus, alleine wegen den Werbepausen. Und weil dann ja immer die Eigentrailer kamen und oh hey, also alle 3 Minuten quasi gefühlt eine Werbung. Das geht einfach leider nicht. Da wird man echt dumm dabei. Und dann irgendwann habe ich ja gemerkt, dass SmackDown in Deutschland früher kommt als in Amerika sogar. Wie es noch Aufzeichnung war. Am Freitag kam dann immer auf unser Nacht und Freitagabends bei uns kam SmackDown und die Amis haben es natürlich erst zu ihrer Nachtzeit bekommen. Also waren wir früher dran sogar. Unfassbar, gell?
Verrückt.
Ja, und da habe ich einmal, zweimal zufällig NXT gesehen und nicht zu schätzen gewusst, was es überhaupt ist, so ungefähr. Das ist auch traurig, aber ja, seit es jetzt halt Network gibt, bin ich halt wieder ein bisschen intensiver dabei und wenn es live geht, schaue ich es auch live.
Ich frage mich generell, wie wir damals so SmackDown oder sowas im Fernsehen gucken konnten, weil heutzutage einfach, ich weiß, wie viel ich bei Raw oder SmackDown skippe, was mich nicht interessiert. Also so viel Bullshit einfach. Und damals, du saßt da, guckst so ein Big Show Mark Henry Match und dachtest so, boah, das ist richtig geil, das ist schon geil. 15 Minuten Mark Henry Big Show ist schon geil. Und jetzt denke ich nur so, bitte nicht.
Ich glaube, wir waren auch früher nicht so übersättigt. Also du hast den ganze Woche eigentlich da gesessen und darauf gehofft, dass gewartet. Du dann am Wochenende mal gucken kannst.
Hast du
und
recht.
Heute denkst du dir, boah, ja, wenn SmackDown langweilig ist oder Raw langweilig ist, dann gucke ich mir halt aus der Vault noch eine Folge von 98 an oder so.
Ja gut, wenn du jetzt überlegst, ne, heute Clash of Champions, morgen Raw, übermorgen SmackDown, dann so gesehen nochmal NXT.
Ja.
Ist schon nicht schlecht.
Ja, und wie Daniel gerade gesagt hat, wenn du halt ganz viel Langeweile hast, dann kannst du halt irgendwie noch einen alten Event anschauen. Bei mir war das damals so, ich habe, wann immer man so in Urlaub gefahren ist, das hat man ja auch mal gemacht, so irgendwie mit seinen Eltern, habe ich, mein Bruder ist 6 Jahre älter und der ist dann entsprechend häufig nicht mehr mitgefahren, als ich schon so 10, 11 war, dann hat der natürlich keinen Bock gehabt, noch mit seinem kleinen Bruder und der Family wegzufahren, dann ist der häufig allein zu Hause geblieben oder was auch immer der da getrieben hat. Auf jeden Fall habe ich ihm dann immer eine Liste hinterlassen, mit den Zeiten, wann er mir Wrestling aufnehmen sollte, inklusive dann irgendwie 2, 3 Videokassetten. Und das war dann immer das Geilste, wenn ich aus dem Urlaub kam, dann lag dann da halt so ein Stapel mit Videokassetten, wo dann Superstars und was gab's noch, Challenge, glaube ich, damals noch und WCW Nitro oder sonst irgendwas, die dann halt alle da schön aufgestapelt waren und dann habe ich erstmal 2 Tage lang nur Wrestling durchgeguckt und man muss ja dazu sagen, das war ja damals nicht so wie heute, wo du dann wirklich so eine Sendung hattest, wo dann immer Superstar gegen Superstar gekämpft hat, sondern das war ja eigentlich 90% Jobberkämpfe und dann war es dann schon ein Highlight, wenn auf einmal Bret Hart gegen Skinner gekämpft hat. Skinner kennt ja keiner mehr, oder?
Ja, doch, von den Simpsons.
Vom Namen her schon noch. Das habe ich so vage schon alles noch mitbekommen. Wobei ich zugeben muss, mich interessiert tatsächlich immer noch mehr das Außenrum. Also irgendwelche Dokus und so, bin ich ehrlich gesagt, machen mich mehr an, wie alte Sendungen so anzuschauen.
Das stimmt. Gerade so auf Network halt, oder so.
Ja, also die Monday Night Wars war natürlich super und halt jetzt auch die anderen Dokus, also das sind tolle Sachen. Oder halt auch, ich muss zugeben, nach der ersten Folge habe ich es völlig falsch eingeschätzt, die Edge and Christian Show ist große Kunst, die ist fantastisch. Die hat auch ein paar sehr gute Insider. Dann alleine so den Dialog, den Vince, also Ed, Christian als Vince dann von der Bühne sagt, why? Because fuck you, that's why. Und dann, das darfst du nicht sagen, das ist bei mir abgesetzt. Also so absurd und halt auch die alten Gaststars, alleine schon der Shockmaster, der arme Herr Ottman, der sich heute diese Panne so zu eigen gemacht hat. Es ist so großartig. Und der Boogeyman taucht übrigens auch mal auf bei Edge und Christian.
Ja, das kann ich nicht gucken, Alter. Das kann ich nicht gucken.
Traumatisiert ja, fürs Leben.
Eigentlich müsste er bei Dinner for Three dann mal sein. Das wäre natürlich ganz besonders passend.
Das stimmt. Ich schaue mir tatsächlich auch noch ganz gerne die alten Folgen so hin und wieder mal an. Also ich habe jetzt letztens noch mal die Nitro-Folge von 96 gesehen, als Scott Hall zum ersten Mal aufgetaucht ist. Habe zugegebenermaßen auch sehr viel geskippt dabei. Aber so ein paar Sachen mag ich mir dann auch noch ganz gern angeschaut. Daniel, was war denn so dein erstes Match, deine erste Wrestling-Erinnerung? Also bei mir, ich weiß halt genau was, ich habe eine oder zwei feste Wrestling-Erinnerungen von damals. Hast du sowas auch?
Du meinst jetzt so das erste Highlight?
Was ich ja, wo du, wenn du an Wrestling denkst, an deine früheste Wrestling-Erinnerung.
Ich denke da, weil es mein erster Live-Event war, eigentlich an das WCW Millennium Final zurück. Auch wenn so die, sagen wir, die finale Strecke der WCW war eigentlich, oder fast Anfang vom Ende.
Warst du da live in der Halle oder live vom Fernseher?
Nee, ich war live in der Halle.
Okay.
Ich
auch.
Ja?
Ich glaube ja.
Wahrscheinlich haben wir sogar nebeneinander gesessen
und kannten uns damals nicht. Und wir kannten uns nicht.
Ich habe dich ohne deinen Bart, habe ich dich nicht erkannt.
Den habe ich damals schon gehabt.
2000. Ja, nee, also das war wirklich so das, wo ich mich am meisten dran erinnere, auch wenn ich ja zwischendurch viele Matches noch im Kopf habe, aber so, das ist so die bleibendste Erinnerung, weil ich ja als kleiner Bub in der Halle war und mein Vater immer mit der Kamera runter zum Ring gerannt ist, um dann Fotos zu machen, damit ich auch ganz große Fotos von meinen Stars zu Hause hatte.
War das Millennium Final das mit Tom Gerhardt gegen Alex Wright?
Ja.
Ach, Tom Gerhardt?
Axel Schulz war auch irgendwie da.
Genau, Axel Schulz war beim Titelmatch mit
Special Referee.
Ja, yeah, Special Referee mit Sting gegen Bret Hart, kann das sein?
Warte, der Tom Gerhardt?
Kevin Nash müsste das gewesen sein.
Ja, genau, Kevin Nash, stimmt, ja.
Ich muss nochmal fragen, Hausmeister Krause, Tom Gerhardt?
Ja.
Stich. Ey, das Leben war damals so viel besser. Tom Gerhardt, geil.
Hallo, wir kriegen dafür jetzt Tim Wiese, hallo.
Können wir noch mal den Boogeyman haben?
Tim Wiese macht sich doch ganz anständig da, was ich bis jetzt da gesehen habe. Das sah auch ganz okay aus.
Ich habe noch nichts gesehen. Also ich hab mal gedacht, eigentlich wird es doch mal was zu sehen, wäre mal gut. Ich habe das gesehen, jetzt ist er endlich dort und in 2 Monaten soll da schon was klappen. Viel Glück.
Okay, also sie haben ihn ja gezeigt. Also da ist es schon recht gut in die Seile gelaufen und Lockup und Headlock und so ein Kram. Also das ging halt schon eigentlich.
Ich finde, Tim Wiese ist einfach mega der unsympathische Mensch.
Also ja, so. Der ist der perfekte Heel. Ich meine, der ist der Douch-Heel einfach. Er muss sich bloß in den Ring stellen und strahlt Unsympathie aus und alle Leute können ihn anbuhen. Der zieht die Boos so an, so. Passt doch, super.
Der ist wobei, ja auch gewohnt, von daher.
Geiler Soundeffekt.
Ich meine, dass er sich aber noch bewegen kann bei seiner letzten Figur, so mit diese Bodybuilder super aufgepumpt. Nee, aber live habe ich auch noch tatsächlich ein paar bisschen Erinnerungen, aber sehr spät, weil ich muss zugeben, ich habe meine Live-Events alle bis dato Sponsoring von irgendwelchen Firmen zu verdanken. So völlig überraschend, so angenehmer Nebeneffekt. Ich glaube, das erste Mal müsste ich jetzt lügen, Mann, das war gut, kann man ungefähr einsortieren. Da war Kurt Angle im Rollstuhl irgendwie und war der Commissioner oder so, glaube ich.
2006?
Kann gut sein. Also da war in der Münchner Olympiahalle, Plätze relativ weit oben. Auch das habe ich gelernt. Die Ringside Seats sind scheiße, wenn man das Match sehen will. Das ist vielleicht toll für die Stimmung, aber wenn man was sehen will, vergiss es. Also weit weg. Und da waren halt Matches. Da war dann JBL, habe ich noch in Erinnerung, der dann mal kurz ein paar Stechschritte mit erhobenem rechten Arm macht. Und da haben die Leute mal ordentlich geboot.
Wow. Überraschend. Da war ich auch. Da hatte ich aber, da war ich in Oberhausen und hatte Ringside Seats. Ja. Und die Veranstaltung selber war nur 2 Stunden lang. Eddie Guerrero hat den Main Event abgebrochen, weil er von irgendwie 20 Leuten ausgebuht worden ist und keinen Bock mehr hatte. Und hat den Fans den Stinkefinger gezeigt und danach war der Event vorbei.
Ja, also ich habe Und da war dann noch Undertaker, war das Main Event bei mir, glaube ich. Die Leute haben alle gejubelt wie blöd. Okay, Undertaker. Und davor, den zweitmeisten Jubel, da kommt so ein Typ in Shorts rein und rappt irgendwie und die Halle platzt so ohne Ende und ich so, wer ist das?
John Cena.
Nee, es war zu der Zeit, ich kannte John Cena nicht. Da war ich eine Zeit lang komplett draußen quasi. Also vor, da, und das war schon sehr, und ich so, hä, wer ist denn das? Und die Leute sind alle abgegangen, wie blöd. Und ich so, hä? Und dann ein paar Jahre später war dann mal ein Meet and Greet in München auch wieder mit Maria, glaube ich, Ric Flair und John Cena. Und John Cena hat Hände, ist unfassbar.
Kennst du dieses Video, wo John Cena gegen so einen deutschen Typen so ein Rap-Battle macht? Das ist irgendwie so in den Tiefen von YouTube drin. Ich habe ja schon 6 Mal angeguckt und es ist immer wieder absolut Fremdschämen. Das ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein deutscher Z-Promi. Ich muss irgendwann mal raussuchen. Das muss ich euch mal zeigen.
Also, John, ich meine, natürlich so Leute wie Big Show haben sicher noch größere Hände, aber Cena ist ja schon wirklich, und der hat einen riesen Prank und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Aber ne, war ganz, ja, das sind die Live-Events. Und auch das habe ich dann gelernt, dass die WWE grundsätzlich zur Pause nicht ankündigt, wann die Pause aufhört. Aber es ist immer ganz toll, jetzt, wenn du gerade auf dem Weg zum Fanshop stand, bist schon mal zu gucken und dann macht es Ding, 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 das nächste Match geht los. Und es war dann auch tatsächlich einmal eins mit The Brian Kendrick, weil das so schön zur Zeit ja gerade wieder passt. Und dann so, was, wie, geht schon weiter? Aber ich bin am anderen Ende der Halle. Das ist aber echt doof von euch. Und dann alle so zurückwuseln und ach, schee. Ja, doch, ist immer ganz nett.
Aber Kai, wie ist das bei dir? Hast du Live-Erinnerungen?
Ich war noch nie bei einem Live-Event. Ne? Das ärgert mich so. Ich wäre so gerne mal bei einem Live-Event.
Ja, im November ist es ja soweit. Ne?
Ja, aber ich habe keine.
500 Euro.
Ja, es ist auch wirklich schweineteuer. Also dafür, dass halt so Hausshows, dafür so viel Geld zu bezahlen teilweise, ist schon frech.
Auch das war eine meiner frühen Erinnerungen, wie ich das erste Mal, die waren auch mal im schönen Augsburg, da wohne ich ja nicht weit weg. Also heutzutage ist die WWE zu groß, um noch nach Augsburg zu kommen, glaube ich. Da ist München schon das Mindeste. Und da habe ich auch überlegt, gehst hin und da hat dann die Karte, die billigste, 80 Mark gekostet. Mhm. Da habe ich auch gedacht, da war Razor Ramon und Co. noch dabei. Also das kann man auch einordnen. Das ist lang her offensichtlich. Ja. Aber dann denke ich auch, 80 Mark? Vielleicht doch nicht.
Also ich habe für diese Ringside-Seats von dieser bekackten Show damals, das war wirklich die mieseste Live-Show, die ich jemals gesehen habe. Also wenn das Highlight irgendwie John Cena gegen René Dupré ist, dann hast du ein Problem bei einer Show.
Oh, René Dupré, ja, da waren noch Zeiten.
Ja, aber da war der auch noch viel beschissener, als er heute ist. Aber da habe ich irgendwie, glaube ich, ich meine, 100 Euro bezahlt jeder.
Das kann gut sein, ja.
Wir waren zu dritt da und dann siehst du halt so eine 2-Stunden-Show und wo offensichtlich keiner Bock hat. Ne, nur das Geld mitgenommen hat und wo Eddie Guerrero am Ende auch keinen Bock mehr auf die Crowd hat und einfach geht und JBL, was du gerade gesagt hast, Ulrich, bei uns auch den Hitlergruß gemacht hat. So. Stimmung!
Hey, das sind die Deutschen, die mögen sowas doch.
Ja, und in München gab es, ich war mal, da war gerade Cesaro durfte dann gegen Great Khali den Giant Swing auspacken. Und am Ende vom Match, am Ende hat dann John Cena den Claudio reingebeten, dass der nochmal eine Rede halten darf.
Ach, das habe ich sogar bei YouTube gesehen.
Das war ziemlich cool auch. Und dann, wo dann so alle jubeln und dann, geh mal, John, ich rede hier noch ein bisschen so ungefähr. Es war sehr witzig. Da hatte ich allerdings das Problem, dass hinter mir ein Grüppchen sehr cooler, junger Leute saß, die der Meinung waren, bei jedem Fastpin tu, tu, tu schreien zu müssen. Und zwar wirklich 3 Stunden lang bei jedem.
Einfach zu sich treten.
Und dann hätte ich auch gedacht, eigentlich müsste ich die Leute jetzt hier einen guten Piledriver ansetzen, aber dann kriege ich ein Problem wahrscheinlich. Oder die verprügeln mich, das wäre noch schlechter.
Aber das sind doch Fan-Marotten, genauso wie jetzt seit neuestem doch immer eins vorgezählt wird. Also wenn beim Countout, dann.
Ich hasse das, warum machen die das?
Ich verstehe es auch nicht. Wenn der Referee bei 2 ist, dann rufen die 3 und das ist doch totaler Bullshit. Das
fuckt mich so ab, nicht? Aber egal, nicht so schlimm wie der Watch-Hand.
Das war gestern doch auch, also wo sie dann beim Pin von Seth Rollins war, also, wo sie weitergezählt haben.
Ja, bis 20. Aber das machen die häufig, ne? Das gibt's ja. Das war schon damals immer bei Stone Cold und sowas. Aber ja, so, dass sie 20 gezählt haben, war schon nicht schlecht.
Ja, das ist Ausdauer auf jeden Fall.
Das war ein sehr, sehr effektiver Ref-Bump, das kann man guten Gewissens sagen, ja.
Ach ja, Ref-Bumps, ey. Aber ich hatte nämlich auch noch eine Erinnerung, ich war nämlich nie bei Live-Events, aber da ich ja damals nie Pay-Per-Views gucken konnte natürlich, was ich irgendwie schade fand, dann immer nur so bei SmackDown so, heutzutage gibt es ja nur noch Bilder, damals hatte ich ja noch wenigstens so ein kurzes Video vor Match-Finish, zeigen die heute nicht mehr.
Ja.
Einmal auf dem Flohmarkt, als ich mit meinem Vater auf dem Flohmarkt war, DVDs gekauft von Pay-Per-Views und ich weiß noch, das ist die Sache, die ich nämlich vor dem Cast recherchiert habe, ich konnte mich noch an 2 erinnern, Aber ich habe nur eine herausgefunden. Und eine war nämlich Judgment Day 2005. Da war dieses krasse I Quit Match von John Cena und JBL.
Ja, wo John Cena geblutet hat wie ein Schwein.
Ja, wo beide geblutet haben, aber John Cena noch mehr wie ein Schwein. Das war richtig krass, daran kann ich mich noch erinnern. Boah, da war auch, ich hab mal so die Card auf, ne? Paul London fand ich damals richtig geil. Also generell dieses Tag-Team Paul London, Brian Kendrick. MNM war noch dabei. Johnny Nitro war auch richtig cool. Und da war sogar noch Orlando Jordan gegen Heidenreich, ey. Leck mich am Arsch. Für den United States Championship.
Gute Zeit damals.
Nee, aber
ja, das war ironisch.
Ehrlich?
Ja.
also war auf jeden Fall krass, dieses John Cena gegen JBL. Und die andere Sache ist, ich hatte noch eine DVD und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall war darauf ein Titelmatch um die, boah, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Tag-Team-Titel hießen. Also es gab ja zwei verschiedene Namen. Da war auf jeden Fall Paul London und Brian Kendrick, die ich unglaublich geil fand, wegen diesem Rückwärtssalto, den wir beide gemacht haben.
Ja.
Also so von der Ringecke. Die haben dann gegen Lance Cat und Trevor Murdoch gekämpft. Ich habe schon gesucht, aber ich finde das nicht. Also ich habe eins gefunden bei Wikipedia, aber das war nicht das Event.
Okay.
Aber das hatte ich auch noch auf DVD. Und ich merke so, das packt mich heutzutage immer noch. Letztens, ich war so bei Saturn und habe so gesehen, Wrestling-DVDs, die standen unter Special Interests. Daneben waren so die krassesten Fetisch-Pornos bei Saturn und links daneben WWE. Du denkst dir so, welcher Affe sortiert das bitte? So, Entschuldigung. Auf jeden Fall erwische ich mich immer so, ich stehe so vor den DVDs, denke mir so,
dass du die Fetischpornos mitnimmst.
Ja, so, Ankack-Omas, geil. Nein, denke mir so, jetzt so ein WrestleMania-DVD, wäre schon geil. Dann fällt mir immer so ein, ey Kai, du hast das Network, so eigentlich brauchst du das nicht.
Ja, wobei im Network ganz fies sind die First-Look-Geschichten für die Doku-DVDs da. Ich habe mal die erste halbe Stunde von der Eric Bischoff-Doku. Boah, die war super interessant und dann ist es halt aus und jetzt bitte kaufen. Und ich so, scheiße, erstens mal gibt es bei uns wahrscheinlich erst gar nicht, zweitens kostet es dann ordentlich. Solche Sachen, wenn sie die Dinger nach ein paar Jahren dann noch ins Network stellen täten, das wäre mal cool.
Ja, es dauert ja ewig, bis die im Network landen.
Ja, auch, was ist eigentlich mit Thunder passiert? Gibt es da irgendwelche rechte Geschichten? Habe ich die Tage geschaut, ist ja nicht drin.
Interessiert bitte. Keinen, genauso wie die ECW damals von WWE.
Die kommt aber, achso, aber die normale, die fühlt
sich. Darüber redet rein. Keiner.
Also ja. Die normale ECW, die kommt jetzt gerade.
Genau, die ist drin, aber halt die WWE-ECW halt nicht, die sie da nochmal nach...
ja, wahrscheinlich hat das Sci-Fi die Finger drauf irgendwie. Das genau. Kann gut sein, das Thunder wahrscheinlich auch. Aber bei Live-Events im Fernsehen, da habe ich auch noch ein paar so vage Erinnerungen. Auf Sky habe ich sie immer angeschaut. Die WCW waren umsonst, die waren beim Sky-Abo dabei. WWE hat extra gekostet, deswegen habe ich die nicht mehr gesehen. Also zumindest früher. WWE kam aber immer eine Stunde später. Die waren zeitversetzt, weil sie immer noch anpassen mussten wegen genau. Gewalt. Unter anderem Tablespots gegen Frauen waren immer weg. Die sind immer angehalten worden und dann kam nach 3 Sekunden lag die Frau halt am Boden so ungefähr. und Blut ist schwarz-weiß. Punkt. Das machen sie heute aber, glaube ich, immer noch teilweise.
Und bei Zusammenschnitten machen sie das gerne.
Ja. Also es war aber eben bei den Live-Shows auch und bei WCW, da war es den Leuten scheinbar wurscht. Die haben halt einfach draufgeschlagen, wie es ging. Aber bei der WWE dann immer so schwarz, 10 Minuten lang schwarz-weißes Bild, da denkst du, das ist jetzt aber irgendwie nicht so toll.
Nee.
Und dann, so Späße, ja. Also und vor allem WCW war, glaube ich, auch Zweikanalton und WWE, glaube ich, auch nicht. Das ist lang her. Aber dafür habe ich die letzte WrestleMania, die noch auf Sky kam, die haben sie versehentlich 1,5 Stunden lang unverschlüsselt übertragen. Da habe ich dann irgendwie Shield gegen, das war ein Dreier-Match, Shield gegen vergessen. Gegen
die Wyatts war das doch, oder?
Nee, gegen New Age Outlaws und irgendjemand.
Richtig. Ach, stimmt. Oh,
die haben es ordentlich rund gemacht. Müsste es Rikishi gewesen?
Nee, Rikishi war es
nicht. Nee.
Nee, der war mit Scotty Too Hotty unterwegs, genau, richtig. Ach ja. Nee, also es war, da waren auch komische Sachen und dann halt eben um 6 Uhr früh war es aus und um 9 Uhr musste ich in der Uni sein. Ja, geht schon.
Ach, Uni.
Die Vorlesung habe ich halt nicht mehr so ganz wahrgenommen dann, aber dort war ich.
Anwesenheit zählt manchmal.
Ja. Also ich habe mir damals noch, um meinem Wrestling-Konsum zu frönen, habe ich damals noch so einen Tape-Trader gehabt, der mir dann die Sachen zugeschickt hat gegen Geld. Die Sachen irgendwie, die Events irgendwie aus England oder sonst was über Satellit, was weiß ich was, aufgezeichnet hat und dann kopiert hat oder erst auf Videokassette und dann eben hinterher auf DVD gebrannt hat und so bin ich dann relativ zeitnah an meine Veranstaltung gekommen.
So einen richtigen Dealer hattest du,
ja. Ja, so richtig. Mhm. Also ich hatte einen Stammdealer, einen Stammtape-Trader und der hat mir dann wirklich jeden Monat, keine Ahnung, so für 60, 80 Mark die Sachen dann zusammengestellt.
Krass.
Na, und da war dann aber wirklich alles mit dabei. Da habe ich dann halt Raw und SmackDown gehabt unter die Events auch, also die Pay-Per-Views. Das war halt eben dann das etwas teurere Network.
Ja, habe ich merk's.
Aber das musste halt auch damals sein. Also zum Beispiel, dadurch habe ich halt die ganze Attitude-Era noch mitbekommen, die halt hier in Deutschland ja eher so schlecht als recht lief, weil der ständig irgendwie von A nach B gesprungen ist, also von den Zeiten her und dann auch eine Zeit lang ja ganz und gar weg war. Habe ich zumindest die ganzen Veranstaltungen noch mitbekommen.
Das wobei natürlich was. Damals seinerzeit natürlich die Zeitverschiebung ja auch immer 3 Wochen nachher alles bei uns im Fernsehen.
So wie jetzt auch im Network.
Ja. Ja, bloß, ja gut, da hat es natürlich rechtliche Gründe, ist ja logisch. Aber nur damals war wirklich, die Pay-Per-Views kamen dann korrekt, aber die Raw und SmackDown waren 3 Wochen mit Verspätung, was natürlich dem ganzen Ablauf irgendwie völlig absurd ist. Wenn du die Pay-Per-Views weglasch, ist es dir ja wurscht, da weißt du es ja nicht besser. Aber wenn die dann doch siehst, so wie das Build-Up zum Match, kannst du dann die nächsten 2 Wochen im Fernsehen sehen.
Also das Geilste, was ich mal hatte, war bei der WCW damals, da kam abends der Clash of Champions, glaube ich, war das damals, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ich war am Kiosk und habe mir das WCW-Magazin geholt und da war die Ergebnisse von dem Clash of Champions drin. Und ich so, also zeitgleich quasi das Magazin am Kiosk, wie der Event im Fernsehen läuft. So, wie abgefahren ist das denn? Und dann muss ich, das war glaube ich, das erste Mal, dass ich unbewusst den Begriff Spoiler irgendwie wahrscheinlich im Kopf hatte. Weil ich musste mich dann zurückhalten, dieses blöde Heft zu lesen, damit ich nicht erfahre, wie dir eigentlich Event ausgeht.
Das waren noch Zeiten für Magazine.
Analog gespoilert.
Ja, das ist so wie heutzutage, wenn du einfach Facebook komplett meiden musst. So, ich gehe nicht auf Facebook, ich gehe nicht auf Twitter, ich gehe auf gar nichts.
Genau.
Einfach. So wie ich einfach als WrestleMania war Undertaker gegen Brock Lesnar von der fucking Bild-Zeitung gespoilert wurde. So, was? Wer wird denn bitte von der Bild-Zeitung gespoilert?
Online oder von der Zeitung selber? Online oder von der Zeitung selber?
Online.
Das lässt sich einfach vermeiden, indem man nicht ansurft, was man auch nicht tun sollte. Deswegen
ja, aber auch. Gesponserte Anzeigen ist halt das Problem, ne? Oder das Zauberwort.
Ja, okay, das könnte dann natürlich passieren. Aber
du musst einfach dein komplettes Internet auslassen, wenn ich
das. Ja, wirklich, das mache ich halt jetzt wirklich. Also, das ist ganz schrecklich. Nichts darfst du machen.
Also, deswegen schaue ich auch lieber live, wenn sie es machen lässt, weil dann gibt es das Problem erst gar nicht.
Ja, eben, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Aber so das, ist schwierig, wenn ich morgens dann. Also ich war jetzt irgendwie 3-4 Mal arbeiten, ohne zu schlafen vorher. Das ist nicht so geil.
Ach, du bist doch noch jung, du musst das abkönnen.
Ja, eigentlich schon. Aber, also ich bereue es auch nicht. Ich sitze auf der Arbeit so komplett tot, rote Augen. Alles gut? Ja, super, super.
Weil wenn der Pay-Per-View um 5 Uhr aus ist, kann ich schon noch 3-4 Stunden schlafen, das tut's schon. Aber
dann bin ich noch, das ist das Schlimme, da kannst du mich komplett in die Ecke stellen für die nächsten 3 Tage. Wenn ich dann 2 Stunden schlafe, dann ist es komplett Ende. Okay, so entweder ganz oder gar nicht.
Dann lieber durchmachen, ja.
Ja, wirklich.
Ach ja, schöne Sachen. Nee, also das ist, ich habe ja jetzt auch wirklich spekuliert, jetzt wo es hieß, dass der deutsche Fernsehvertrag rum ist, dass es wieder besser wird, aber das ist natürlich hinfällig. Aber das macht es mir live leicht, auf Raw und SmackDown meistens zu verzichten und bloß die Recaps zu lesen. Das spart mir viel Zeit.
Informiert. Ach, die YouTube-Dinger sind auch ganz gut eigentlich.
Ja. Aber was mich sehr, sehr, sehr ärgert bei der WWE, die App, die iOS-App zumindest, keine Ahnung, ob es auf Android auch so ist, eigentlich echt tolle App, wenn sie mich denn den Inhalt auch sehen lassen täte. Nein, in Deutschland kriegt man immer noch, auch ein halbes Jahr später, immer gezeigt, hey, das WWE-Network gibt's bei dir. Ich so, weil, weiß ich, ich hab's nicht schon seit Anfang an und bin auch angemeldet. Und die eigentliche Hauptseite, wo dann die Infoschnipsel nochmal anders aufwertet sind als bei YouTube, wo also eigentlich sehr cool wäre, weil manchmal klappt's, aber sehr selten, da kommt man nicht hin als Deutscher. Das geht nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist zum Kotzen. Weil es wäre wär schön, wenn das wieder ging, weil das ist so schön übersichtlich. Und eigentlich, ja, also da sind sie echt gut mit ihrer Social Media Verknüpfung. Wobei auf YouTube ja heutzutage auch die ganzen Folgen sogar liegen, aber die haben halt natürlich eine Ländersperre von drauf sitzen. Aber gut, mit einem vernünftigen Außenrum-Com-Tool könnten wir es dann auch anschauen. Aber
Foxy-Server, hey.
Genau.
Ja.
Aber wir reden doch eigentlich über unsere Vergangenheit hier und nicht über
deswegen, pass auf. Das war ja gestern, ja.
Wir waren da damals eure Kindheitshelden, als ihr angefangen habt, Wrestling zu schauen.
Pass, ich wollte jetzt nämlich die Brücke schlagen. Und zwar ein Event, was ich ungelogen mindestens 10-mal geschaut habe. Wenn nicht sogar häufiger.
10-mal.
Wirklich. Ey, für mich war das viel. Ist halt nicht jeder 80 und guckt ein Event 30 Mal, ne? Auf jeden Fall.
Hat schon noch Zeit bis dahin, ja.
Ja, bis dahin kann ich es auch noch mal ein paar Mal gucken. Royal Rumble 2006 habe ich so oft geguckt. Und eigentlich immer nur Edge gegen Cena und Rey Mysterio gewinnt das Royal Rumble Match. So oft, weil Kindheitsheld.
Ich bin so als Rey Mysterio.
Rey Mysterio, ne? Ja, das ist halt die Sache, weißt du? Guck mal, ich war 11 Jahre alt, ne? Rey Mysterio.
Ist wie Rey Mysterio.
Komplett krass. Ich hatte Rey Mysterio Fahne in meinem Zimmer, Rey Mysterio T-Shirt, Rey Mysterio Maske, Spielfigur, Sticker. Ich hatte mindestens auf meinem geilen Club-Handy 20 Bilder einfach nur so von dem. Ey, ich war komplett auf dem Hype-Train und, weißt du, du hast ja nicht wahrgenommen, so, okay, Ray wird jetzt das Ding gewinnen, weil Eddie ist gestorben und so ein bisschen auf den Hype-Train aufspringen und nochmal Geld daraus schlagen. So, das hast du ja nicht wahrgenommen in meinem Alter. Du hast nur gesehen, da ist Rey Mysterio und er gewinnt jetzt. Und der ist geil, weil der macht einen 619. Hallo? Und ich war zufrieden. Ich habe das so oft geguckt einfach, weil ich so ausgerastet bin. Ach ja, Rey Mysterio, pure Liebe. Also, aber jetzt ist auch so, der ist immer noch so da. Du denkst so, ah, okay, cool. Du bist immer noch der Held meiner Kindheit. Aber jetzt interessiere ich mich eigentlich gar nicht mehr für den.
Ja, das ist halt dann irgendwann so. Ulrich, wer war denn dein Kindheitsheld? Um mal ja, ganz in die Vergangenheit zu gehen.
Held in dem Sinn, ich glaube, so richtig verehrt habe ich, glaube ich, so niemand, aber ich glaube, so ganz klassisch Sting. Sting war halt cool. dann halt mit der Bemalung und dem weißen Baskett und alles. Ja, der war halt der Coole irgendwie. Aber ich weiß auch gar nicht mehr viel mehr. Die Steiners fand ich, den Frankensteiner fand ich so cool. Ja. Damals als Scott auch nur wie ein normaler Mensch ausgesehen hat, so ungefähr. Das und halt eben, und Rick mit seiner Wrestling-Ohrenschutz-Gedönsens, ja, das war noch, die weiß ich noch, aber viel mehr Faces fallen mir gerade ein und die Bösen waren natürlich böse und aber Sting wahrscheinlich, ja. Ganz, ganz banal.
Daniel, bei dir?
Bei mir war es auch Sting und danach kam tatsächlich Chris Benoit. Also ich war da eher auch der Fan der kleineren, agileren Wrestler zeitweise.
Ja, die Highflyer sind halt eigentlich immer cooler anzuschauen.
Ja.
Die Flummis. Sozusagen.
Ich war damals für den richtig. Ultimate Warrior, der gilt jetzt nicht so als Highflyer.
Ja, der Ultimate Warrior, ne? Ja, der, ich rüttel am Seil, das baut mich auf.
Und ich fand den super.
Er hat ja auch Facepaint, immerhin.
Ja, Facepaint macht's immer. Facepaint und Masken. Was bei mir noch ganz krass war, ist, ich habe ja, das ist halt, man muss halt immer sehen, ich war ja viel, viel jünger als ihr. Und da war ja auch K-Fape noch ein bisschen was anderes. So wenn du jetzt, so it's still real to me, dammit. Und
als wir klein waren, war K-Fape noch was ganz anderes, als du klein warst.
Ja, aber ich meine so, wenn du halt jünger bist, K-Fape. Ja, aber wenn du ja jünger bist, dann nimmst du es ja auch anders wahr. Und ich weiß noch, wie krass das so auf dem Schulhof war damals. So einfach, es gab ja dieses Segment, da waren ja Ray und Batista als Tag-Team gegen M&M. Und da war ja dieses Backstage-Segment, wo dann anscheinend Batista Melina geknallt hat. Und das war so damals so, boah, krass. So da, du bist komplett Nüsse gegangen. Also, wow, einfach aus anderen Podcasts klauen. Dankeschön. Also, weil ich weiß noch, dachte so, okay, du warst eh so 12, dachte so, ah, Melina, schon nicht schlecht, so vom Aussehen her. Und ich weiß noch, da haben wir übertrieben darüber geredet, genauso wie diese berühmt-berüchtigte Live-Sex-Celebration von Edge. So, das war halt so bei 12-Jährigen so, ja, hast du gesehen, Edge und Lita, die hatten da Sex im Ring und du dachtest schon, ey, da geht es aber gerade richtig ab bei denen.
Schau, zu der Zeit haben die Erwachsenen schon die Playboys gekauft, wo sie einfach drin waren. Ja. Ich glaube, ich habe den kompletten Satz. Ja, also ich könnte die alle rausziehen, wenn ich mir ganz täusche. Also, Wiffel, zweimal China, zweimal Sable, Tori und die restlichen habe ich vergessen. Bis auf die Frau, Ex-Frau von Herrn Page, die habe ich nicht, die war nicht in irgendeinem Sonderheft drin mal, die Kimberly. Ja, die war mal, die hatte auch kein ganzes Picture, aber immerhin ein oder zwei, unfassbar. Gell?
Also, aber Shiner ist doch richtig ekelhaft, oder? Jetzt sei mal bitte ehrlich.
Also zu ihrer Zeit, wo sie nur Fotos gemacht hat, konnte man sie schon noch anschauen. Also wenn du wirklich ekelhaft sehen willst, dann musst du die Filme gucken. Das ist, wenn es ganz schlimm sein soll, am besten den ersten mit X-Pac Clowno, aber der letzte, der war, oh Gott, hey, also da war sie
ich schon. Ich dachte, wirklich, jetzt kommt so, der letzte war eigentlich okay.
Nee, also da sah sie, nö, der erste für Vivid, den, oh Gott, sage ich es halt, aber da geht's schon, da schaut sie nur einigermaßen gesund und fit aus und dann die letzten, da ist sie auch schon wieder so, als ob sie nochmal 13 Operationen hinter sich hatte, um irgendwas straffen und bauen bauen zu lassen. Und oh, schlimm. Aber nee, also die Playboy, ich meine, bei Playboy ist ja alles optimiert. Das ist klar, das ist ja auch soft, völlig soft, völlig harmlos und Hochglanz. Und ja, die Mädels waren schon schick. Und dann irgendwann hieß es ja jetzt nicht mehr. Wobei der Film von Sunny, den schaust du auch besser nicht an, wenn du noch eine gute Erinnerung an sie haben möchtest. Dann sollte man lieber die Bodydonner-Zeit nochmal rausziehen und sich denken, oh, die ist aber toll.
Herzlich willkommen zum großen Porno-Podcast.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Haben wir noch irgendwelche nicht feuchten Träume an die damalige Vergangenheit?
Das muss Ola, man ja.
Was ist dein Lieblingsporno?
Hallo, das ist alles, alles Research, ja?
Ach so.
Themenspezifisch, ja? Ich meine. nee, also das war. Ja, die Attitude-Ära habe ich ja sonst relativ wenig mitbekommen. Das muss ich schon zugeben. Ich habe übrigens auch eine noch sehr neue Erinnerung, aber ich meine, ich habe ja Merchandise-mäßig gar nichts, muss ich zugeben, weil zu geizig und oder gab nichts. Ich bedauere nochmal, wie ich einmal in Amerika war, da war für $5 ein Nasty Boys T-Shirt. Das war ungefähr 10 Jahre nach den Nasty Boys. Das hätte ich kaufen sollen. Mhm. Einfach weil cool und doof. Aber mir hat mal jemand, ein Fan tatsächlich, hat mir, weil ich mal irgendwo in irgendeinem Podcast gesagt habe, ich fände es eigentlich ganz cool, mal eins zu haben, aber es ist so teuer. Und was kriege ich? Ich kriege ein X-Pack-Shirt. Und ich habe mir gedacht, soll das jetzt eine Aussage
sein? Willst du auch Pornos?
Nein, ich habe ein schönes D-Generation X X-Pack-Shirt, dieses schwarz-giftgrüne.
Oh, das ist doch cool. Also,
ja, das war, ich habe mir auch tatsächlich sehr gefreut und irgendwie ein Jahr später hat mir dann irgendjemand eine X-Pack-Action-Figur geschickt.
Dann ging's los.
Dann habe ich mir auch gedacht, Moment, ich weiß nicht, ob es der gleiche war, aber war ganz witzig. Ja, das hat mich dann doch sehr gefreut. Ja, das habe ich halt ein X-Pack-Shirt, ne?
Was ich immer bereut habe, ist, dass ich mir dieses Best in the World Shirt von Punk gekauft habe, dieses weiße. Das ist immer noch, wenn ich eins vergesse, das ist eins der geilsten Wrestling-Merchandise-Shirts und ich hab's nicht, das ärgert mich übertrieben.
Kriegst du die nicht auch irgendwo?
Nee, also nur so bei Amazon, so billig nachgemachte. Okay. Oder irgendwo für 45 Euro und ich zahle nicht 45 Euro für ein T-Shirt.
Ja, also was mich schockiert, was heißt schockiert, ist der falsche Ausdruck, aber bei den letzten Events, wo ich war, habe ich mir die Merchandise-Stände schon angeschaut und habe dann irgendwo den Eindruck, die heutigen Shirts sind einfach viel langweiliger und schlechter.
Wollte ich früher auch sagen, die sehen nicht geil, also ich habe mal wirklich geguckt, keins sieht geil aus von den Shirts, oder? Also nee, wirklich komplett gar nicht.
Ich habe auch den Eindruck, die coolen gibt es vielleicht auch bloß online, aber bei die auf der Tour dabei sind, das schaut immer aus wie die billigen Handtücher, die sie nur mitnehmen, damit sie es loswerden, so ungefähr. Für die doofen Deutschen, die kaufen schon so.
Das habe ich auch immer das Gefühl, dass sie da nur die Restposten so ein bisschen mitbringen, weißt du, dass die Leute da kaufen es eh, also von daher müssen wir jetzt nicht die geilen Sachen mitbringen.
Ja, das war halt gut, weil du 3 Pfund im Store kriegst.
So ungefähr,
im Store.
Das war halt ziemlich krass bei WrestleMania, wenn du dann wirklich halt so den, da gibt's ja wirklich eine kleine Mall, wo du dann Merchandise einkaufen kannst.
Das ist schon so ein Traum, ne?
Da kannst du ordentlich Geld lassen. Das Problem ist, wenn du da aber am zweiten Tag hingehst, ist auch schon fast alles weg. Ja, so ist es mir nämlich gegangen. Wollte ich mir noch ein Shinsuke Nakamura-Shirt kaufen, weg.
Ja, da oder halt nur genau noch den richtigen gesucht, um zu warten mit dem Kaufen, das ist ja klar.
Ja, und vor allem dann, oder halt nur, es gibt nur in absurden Größen, weißt du, dann irgendwie nur in 5-fach XL oder so ein Blödsinn.
Ja, egal, Nachtkleid.
Ja, so ungefähr.
Was aber auch dazu passt, zu diesen Merchandise-Dingern, war nämlich, wie ich halt gesagt habe, so Rey Mysterio-T-Shirts, einfach vom Flohmarkt, billig bedruckt. Was haben immer Inder verkauft? Ich weiß nicht warum, aber was haben immer Inder verkauft? Die waren so komplett, die hatten alles, weißt du, Wrestling-Shirts und irgendwas von Rammstein und irgendwas mit Wölfen drauf. 5 Euro. So egal. Die haben einfach, glaube ich, so schwarze Fruit of the Loom-T-Shirts genommen, alles drauf gedruckt, scheiß mal auf Copyright und dann gib ihm 5 Euro.
Richtig Fruit geil. Of the Loom, haben sie gesagt.
Ich hatte, ja, wirklich. Ich hatte, Jeff Hardy hatte ich und Rey Mysterio.
Ich hatte eins vom Ultimate Warrior, so ein ganz schlimmes mit ganz vielen Neonfarben.
Ja, aber so, ja, man hat sich schon geil gefühlt damit, oder?
Also, das war zu Neon.
Ja, vielleicht warst du nicht, Neon genug.
Im Dunkeln hat man dich gefunden.
Das stimmt. Ja.
Das stimmt. Aber ich habe auch noch eine ganz dumme Geschichte und zwar, wie sage ich das jetzt ohne.
Komm, du darfst den Podcast mit deiner dummen Geschichte abschließen.
Ey, warte, ich habe noch 2, 3.
Nee.
Die musst du mir jetzt lassen. Die sind aber nicht relativ kurz eigentlich.
Ja, komm,
hau rein. Fangen wir erstmal an. So, da brauche ich sowieso euch. Weil ihr habt ja das Gedächtnis, weil ihr seid ja länger dabei. Und zwar ist die Sache, mein erstes altes Wrestling-Match, was ich wirklich geguckt habe, war, es hat mein Vater mir gezeigt, weil er von mega begeistert war, weil er extremer Bret Hart-Fan war. Das war, ich meinte immer so, hey, Jeff Hardy, geilster Typ der Welt, Rey Mysterio. Der so, ja, du hast keine Ahnung, du bist 8, halt die Klappe. Und dann hat er mir gezeigt, weil er, weil das irgendwie krass war damals, das war dann Bret Hart gegen Yokozuna. Wann war das nochmal? War das nicht das, wo dann auch Bret Hart danach direkt verloren hat oder sowas? Also es gab doch ein Match.
WrestleMania 9 gab's das.
Also das war ein Match, wo Bret Hart auf jeden Fall gewonnen hat.
Dann war es WrestleMania 10.
Ja, also, und ich dachte so, ja, ist halt so ein
aber
dicker
das,
Japaner.
Das ist aber auch kein Match, was du jemanden vorführst, wenn du jemanden von Wrestling überzeugen willst oder von Bret Hart überzeugen willst.
Ich denke mal, das war halt krass, so nach dem Motto damals, ist halt Bret Hart und er hat halt diesen dicken Japaner besiegt, der halt kein Japaner ist, aber
also dann, wenn du einen guten Kampf zwischen Bret Hart und Yokozuna sehen willst, musst du eigentlich das bei WrestleMania 9 sehen, weil das war wirklich ein guter Kampf, wo Bret Hart extrem viel geleistet hat, damit Yokozuna gut aussieht, während bei WrestleMania 10 das eigentlich so war, dass Yokozuna eigentlich nicht mehr viel konnte, weil der da schon so riesig fett war.
Ich habe das Match aber noch halb geguckt und hab gesagt, ach, weißt du, das ist langweilig. Ich guck lieber Rey Mysterio Matches. So. War halt nicht meins. Egal. Und zwar, ich habe nämlich, das war auch blöd, weil ich habe damals so, mein Onkel meinte so, HBK, richtig geil, Shawn Michaels. Ich immer so, ja, nee, Rey Mysterio ist schon geiler.
Alter!
Mein Vater immer so, boah, Undertaker ist richtig geil. Und ich, wir haben uns wirklich richtig gestritten damals. Ich meinte so, Undertaker ist voll scheiße, Jeff Hardy ist viel besser. Und es gab immer dieses eine Extreme Rules Match, wo Jeff Hardy gegen Undertaker gewonnen hat, weil, glaube ich, Big Show reinkam. Und ich immer so zu meinem Vater, ich so, ja, aber Jeff Hardy ist ja viel stärker. Der hat da ja gewonnen. Das war so mein einziges Argument. Und jetzt so retrospektiv dachte ich so, ja, okay. Die hatten eigentlich schon Ahnung, so HBK. Ja, doch, der ist schon ziemlich geil. Undertaker auch ziemlich geil. Vielleicht hatte ich nicht so die Ahnung. Aber
vielleicht.
Ah, weiß man jetzt. Ich würde mal sagen, klares Unentschieden. So, und die letzte Sache. Das ist die Sache, wie sage ich das? Man hat ja auch Wrestling, wenn man Events live gucken wollte, woanders geguckt als im Fernsehen. Zum Beispiel auf seinem Lernlaptop.
Ja.
Und ich weiß noch, das ist aber ganz lange her, also ist schon verjährt. Und
was kommt jetzt?
Ich weiß noch einmal, da habe ich, das ist ja auch, das war ja auch vor ein paar Jahren noch anders als heutzutage jetzt, gut, wir gucken eh alle auf dem Network, weißt du? Das ist die Sache. Live-Events kannst du auf dem Network gucken, aber heutzutage gibt es ja auch 1000 Streaming-Seiten für Fußball, für alles, weißt du?
Ja,
damals war das ja immer noch ein bisschen, ich sag immer, weißt du, das ist schrecklich, aber jetzt achte ich drauf. Damals war das ja, du hast einfach eingegeben, bla bla bla, Livestream und dich so über 3 Seiten weggeklickt, dass du mal einen gefunden hast, der nicht in so einem 3x3-Fenster war. Und das war Money in the Bank, definitiv. Und ich hatte richtig Bock, weil Money in the Bank fand ich immer geil, egal ob es bei WrestleMania war oder als eigenes Event, war schon immer krass, wer da gewonnen hat. Und ich weiß, ich bin gerade richtig, richtig im Fieber. Das war das Raw-Match. Und auf einmal kommt so ein Pop-Up. Ja, jetzt hier Virenschutz kaufen. Ich drück so weg. Ich so, ey, geh mir mal am Sack, ich will mal in die Bank gucken. Kommt so 2 Pop-Ups. Ja, jetzt hier Virenschutz kaufen, sofort. Ich so, nein, so, lass mich jetzt in Ruhe. Sie wollte jetzt so überlegt, ja, nimmst Adblocker oder sowas, aber du hast den doch. Dann ich so, ja, okay, einmal Seite geschlossen, auf meinem Desktop so 4 Pop-Ups. So, jetzt Virenschutz kaufen, 100 Euro und sowas. Ich so, fuck, was jetzt los? Und dann erstmal den PC ausgemacht, wieder hochgefahren. Ich war auch ein bisschen angenervt, weil ich bin die ganze Zeit wach geblieben, weil ich mal in die Bank gucken wollte und es ging halt einfach nicht dann. Dann dachte ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Nicht mal so dran gedacht, dass ich jetzt mega den Trojaner-Virus auf meinem PC habe, sondern einfach nur angenervt, ich möchte jetzt mal in die Bank gucken. Und einfach mein PC, es ging nichts mehr. So, es ging einfach, der war komplett mit Viren voll. So, du konntest nichts mehr machen. Ich konnte den starten und mein Bildschirm war voller Pop-Ups. So, jetzt Virenschutz kaufen. So für 100 Euro. Und ich konnte die Fenster nicht mal mehr wegdrücken. Ich so, ey, fuck. So, ich war nicht mal davon abgefuckt, dass ich ein Virus hab, sondern erst, dass ich nicht mal in die Bank gucken konnte. Am nächsten Tag, ich so zu meinem Vater, ja, mein Laptop, der will nicht mehr so, wie ich will. Und dann musst du einfach komplett Windows runterschmeißen und nochmal drauf machen und dann ging es wieder. Und seitdem habe ich auch nicht mehr auf solchen Seiten die Streams geguckt. Ich dachte mir, ah, mach's dir lieber nicht, war schlechte Erfahrung.
Das war echt nicht geil. Wenn das kein schönes Schlusswort ist, schaut euch Wrestling lieber über die legalen Wege an und nicht wie der Kai auf dubiosen russischen
Strip-Seiten.
Hat noch jemand irgendwie eine lustige Erfahrung, die er hier der Weltöffentlichkeit teilen möchte?
Nö, Kai hat gerade alles getoppt.
Das kann man eben, das kann man nicht mehr schlagen.
Soll ich eine peinliche erzählen? Komm, ich erzähle mal eine
peinliche. Wir haben heute schon über Pornos und alles gesprochen. Ich glaube, das reicht, glaube ich.
Peinliche? Und ich muss euch aber gleich noch eine Frage stellen. Ich habe aber noch eine peinliche. Und
ja, zwar, komm, dann mach schnell.
Das war jetzt das allererste Mal, das ist, schlägt nämlich die Brücke zu der Frage, die ich euch stellen wollte. Ich habe nämlich damals, ich wusste halt nicht, dass SmackDown voraufgenommen ist. Habe ich nicht wahrgenommen damals. So, ich war ja auch dumm. Und da war gerade diese Punk und Jeff Hardy-Fehde. Und da war dieses Steel Cage-Match, war dann angesetzt. Halt, wenn Hardy verliert, Karriereende. Und ich so, puh, nächste Woche, da ist aber, muss der Abend freigeschaufelt werden, da geht's richtig los, ne? Und dann, ich habe auch irgendwie im Internet so ganz viele CM Punk und Jeff Hardy Videos angeguckt, weil ich die Fehde eigentlich relativ cool fand, aber natürlich mega auf der Jeff Hardy Seite gewesen. Und dann auf einmal war ich, ich glaube, da war ich auf moonsault.de, keine Ahnung, ob es überhaupt noch gibt heutzutage.
Ja, natürlich gibt's Moonsault noch, klar.
Stimmt, ich glaube, die haben sogar einen Podcast. Egal. Auf jeden Fall war ich noch auf moonsault.de in so einem Forum. Alle schreiben so, ja, ey, voll blöd, dass Jeff Hardy weg ist. Und dass der jetzt verloren hat. Und ich so, hä, woher wissen die das? Das wurde doch noch nicht mal ausgestrahlt. Und dann ich dachte so, ja, die erzählen das so. Ist halt Internet. Stimmt bestimmt nicht. Und dann kam ich auf so eine richtige Dirtsheet-Seite, wo du einfach das komplette Skript lesen konntest. Alles, was passiert ist. Und ich dachte so, nein, nein, das steht da ja. Aber das stimmt halt nicht. So, Jeff Hardy geht doch jetzt nicht. Und dann habe ich Dann saß ich da, gebannt vor diesem Fernseher, im Hinterkopf dieses Wissen, das im Internet steht, Jeff Hardy verliert. Ich dachte mir aber, na, das kann nicht sein, Jeff Hardy verliert doch nicht. Und dann ging es, und ich weiß noch, der hat dann irgendwie so eine Swanton-Bomb oder so einen Sprung vom Käfig gemacht und ich so, warum kletterst du nicht einfach raus, so komplett ausgerastet vor dem Fernseher? Ich war so fertig, dachte so, das kann jetzt nicht sein, dass Jeff Hardy aus der WWE gehen muss, weil CM Punk so scheiße ist. Oh, und dann hat er verloren. Ich habe einfach so eine halbe Stunde nicht geredet. Ne? Ich war fertig mit der Welt. Also, das kann nicht stimmen. Und das ist nämlich die Frage. Habt ihr Wrestling eigentlich mehr genossen, als man noch nicht so alles drumherum wusste? Zum Beispiel jetzt beim SummerSlam, wo das auch irgendwie mit Brock Lesnar und Randy Orton war. Okay, einen Tag danach wusstest du, ja, okay, das war ein Work. Oder sowas. Oder jetzt auch bei der Sache mit Cesaro und Sheamus. So, du hast halt sonst immer gewartet, was ist denn jetzt los? Du wusstest ja gar nichts. Du wusstest auch nicht, der und der ist unzufrieden backstage. Und heutzutage, du weißt eigentlich alles. Es ist relativ schwer, noch überrascht zu werden. Klar, so ein AJ Styles Debüt ist schon krass, aber wenn du jetzt irgendwie hörst, ja, irgendwie Goldberg hat 3 Flüge nach Indianapolis und dann kommt eine Stunde vorher, ach nee, wurde doch gecancelt, der ist doch nicht da. Also, damals, du warst mehr drin, also vielleicht auch, weil es mehr Kayfabe gab, aber heutzutage, du weißt eigentlich alles, was hinter den Kulissen vorgeht.
Naja, alles ist übertrieben, aber ich glaube, dass das Ding ist halt, du musst halt auch dein, das, was du halt da liest und so, und da musst du einfach selber für dich auch ein bisschen filtern und dich fragen, wie viel will ich denn wirklich wissen? Und da geht's. Das ist das
Problem. Ich will halt eigentlich alles wissen, aber auch
irgendwie nicht. Das ist halt dein Problem.
Ja, ja, das ist Neugier.
Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch, Daniel?
Ich fand's damals überraschender als heute, sagen wir es mal so. Heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, die du hast, machst du es dir aber ab und an noch ein bisschen selber kaputt. Also ich erinnere mich da auch an den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe, komm, hast du mal wenig Zeit, skippst du mal ein bisschen durch ein Match und dann, da habe ich ja in den Eingriff von irgendeinem reingeskippt. Oder,
das habe ich auch schon so oft gehabt, das stimmt, das ist schlimm.
Von daher, ich glaube, spielt so ein bisschen in die heutige Zeitnot rein. Man hat wenig Zeit, weil man älter ist, berufliche Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen hat und dann scrollt man da auch so ein bisschen durch, beziehungsweise schießt ein bisschen durch die ganze Wrestling-Landschaft teilweise. Und früher hattest du einfach mehr Zeit. Dann konntest du dich freuen auf deine 2 Stunden Raw oder Nitro am Wochenende und hast dann da gebannt vom Fernseher gesessen und hast von nichts gewusst und dann fand ich es auch wesentlich überraschender, als wenn du heute durch diverse Kanäle schon ein bisschen was mitkriegst.
Klar, das stimmt schon. Aber also zumindest bei mir ist es so, ich gehe da heutzutage auch ein bisschen gelassener an das Thema Wrestling dran, als ich das noch vor 10 Jahren oder so gemacht habe. Also es gibt ja durchaus noch mehr als nur Wrestling.
Was?
Ja. Nein. Was?
Schmeiß ihn raus.
Also kenne ich Leute, die sehen das ganz anders, glaube ich. Ich bin ein Casual Wrestling Zuschauer, deswegen bin ich nicht so versessen drauf, permanent überrascht zu werden. Aber ich möchte tendenziell eher positiv überrascht werden noch wie negativ. Also so scheiße, wie ist er jetzt verletzt oder war es ein Work? Da möchte ich weniger überrascht werden. So ein Debüt oder Eingreifen oder ein Comeback von jemand, da würde ich gerne mehr überrascht werden. Aber ich bin mir ja bewusst, dass ich es mir im Endeffekt selber kaputt mache, wenn ich was lese. Also deswegen sehe ich das relativ nüchtern, sage ich jetzt mal. Also eine echte Überraschung ist was Schönes, aber ich weiß, dass ich mir viele Überraschungen selber kaputt schieße und deswegen muss ich das halt akzeptieren und das tue ich im Regelfall dann auch.
Deswegen, also bei mir ist es halt so, also bei meinem TV-Wrestling-Konsum, da finde ich es durchaus okay, wenn ich da schon Sachen vorher weiß und schon so ungefähr weiß, wie das, wo da der Hase hinlaufen könnte. Andererseits habe ich ja noch immer diese Live-Geschichten, wenn man dann irgendwie zur WXW geht oder sonst irgendwas, wo man dann halt wirklich nicht viel weiß. Ne? Klar, da will ich auch gar nicht so großartig tief in die Materie rein, sondern da will ich einfach nur dahin gehen und das genießen. Und da muss man sich dann auch, finde ich, immer ein bisschen drauf einlassen, weil nur dann macht halt wirklich richtig Spaß. Und entsprechend mache ich da auch eine ganz klare Unterscheidung zwischen Live-Event, also wirklich vor Ort sein und irgendwie in der Halle sein und eben vorm Fernseher sitzen. Das ist halt meine Unterscheidung auch von der Herangehensweise. Beim einen, da mache ich auch durchaus mal was nebenbei oder sonst irgendwas, aber wenn ich dann in der Halle bin und mir da irgendwie was anschaue, dann will ich das dann auch wirklich komplett genießen und auch ohne, dass ich da die Smartmark-Brille drauf habe irgendwie, was ja manche auch sehr gerne haben. Also ich kann mich da sehr gut an Szenen erinnern, wo ich dann da saß und mir was angeschaut habe und da saß dann jemand neben mir und meinte dann die ganze Zeit, ah ja, guck mal, jetzt zeigt der wieder die und die Aktion und ich sehe schon, wie er jetzt steht, dann jetzt macht er das und das und so machst du dir halt auch selber Wrestling kaputt durch dein eigenes Wissen. Und wenn du dich halt nicht unterhalten lassen möchtest, sondern lieber klugscheißen möchtest, dann kannst du das gerne tun, aber bitte 10 Meter weit weg von mir.
Das kann ich so unterschreiben, ja.
Was halt schlimm war, ich weiß, ich habe mich zum Beispiel bei dem Comeback von Shane McMahon selber gespoilert. Da habe ich mich auch im Nachhinein sehr geärgert.
Da habe ich mich auch geärgert. Das sind dann immer so die ein, zwei großen Events im Jahr, wo dann wirklich mal was Überraschendes passiert. Und da bist du halt schon so in diesem, ja, okay, komm, ich guck mal gerade
die Raw-Ergebnisse nach. Ist halt Raw. Was soll passieren?
Genau das.
Shane McMahon, was?
Genau das. Und dann schaust du es dir halt an und dann wirkst du natürlich längst nicht mehr so gut, weil du es eben schon gesehen hast.
Das hat das Problem, weil ich weiß, hätte ich den Moment erlebt. Das ist halt das, was mich so ärgert, auch mit dem Undertaker-Moment. Hätte ich das Ende der Streak so erlebt, weißt du, dann wäre ich auch so, was ist jetzt gerade passiert? Ich wäre unglaublich geschockt gewesen. Ja. Und auch bei Shane McMahon. Ich war mega gehypt. Ich musste auch dann sofort Raw gucken, als ich das gelesen habe. Aber hätte ich einfach Raw geguckt und dann ist auf einmal die Promo da von Stephanie und Vince und auf einmal geht die Musik von Shane an. Ich glaube, ich wäre komplett ausgerastet.
Ja, das war ein bisschen schöner.
Das war auch bei, das ist immer mein Lieblings, der Royal Rumble ist ja in der Hinsicht mein Lieblingsmatch, auch einfach zu gucken, wer kommt. Und wenn dann halt immer irgendein alter Säckel ausbuddelt wird, sei es jetzt ein Dings, ein Tatanka oder irgendwie, oder auch wie DDP jetzt beim Battle Royale einmarschiert ist, das sind nette Überraschungen, das ist aber mehr so der nostalgische Faktor natürlich. Und oder halt eben AJ Styles, weil ich den ja nur so als das mystische Muttertierchen aus den anderen Ligen wahrgenommen habe, weil die ja nie angeschaut habe. Nur immer so hat der Motto, das ist der Tollste, den ihr alle nicht kennt, wenn ihr nur WWE schaut. Und jetzt weiß ich, das stimmt wohl. Das ist ja auch schön.
Das stimmt, AJ Styles war brutal. Also da ist wirklich komplett ausgerastet.
Das fand ich halt überhaupt nicht so schlimm, aber das ist, glaube ich, auch sehr subjektive Wahrnehmung.
Ja, da habe ich mich auch nicht gespoilert, das war geil. Also,
ich hab mich auch nicht gespoilert, aber ich fand die Musik halt so scheiße und ich war total angenervt. Ich mag die Musik von AJ Styles nicht und ich finde auch, in dem Moment hat WWE es auch falsch präsentiert, weil sie nur Roman Reigns gezeigt haben.
Das war das Dümmste. Also das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Also, weil die Musik, ich habe wirklich danach stundenlang gesucht, weil ich das Lied so geil finde.
Nee, ich finde das, bei mir wirkt das halt nicht so. Ich bin aber auch nicht so der Hip-Hop-Mensch.
Aber es gibt auch nur eine glorreiche WWE-Musik. Ich meine, das muss man so sagen.
Das ist absolut richtig.
Ja, was? Nee, nicht nur eine. Komm, okay.
Über Shinsuke Nakamura gibt es natürlich auch.
Shinsuke. Ja, okay, die ist halb glorreich. Aber die glorreiche ist halt einfach glorreich. Da gibt's nichts.
Ja, Kinder, dann würde ich sagen, lass uns mal hier so ein bisschen zum Ende kommen. Wir sind schon wieder über die 1 Stunde drüber und sind schon fast bei der 1 Stunde 15.
Dafür zahlen die Leute ja ihr Geld.
Ja.
Und oder. Geld.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ne, für die lustige Runde hier.
Bitte, bitte.
Sehr gerne.
Und man hört sich dann nächste Woche wieder, dann geht's dann zu Stone Cold Steve Austin. Ein bisschen Karriere-Retrospektive und ein bisschen Geschichte. Was hat ihn damals so ausgezeichnet? Wenn noch irgendwas ist, Fragen @headlock.de und ansonsten macht's gut, gehabt euch wohl und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.